Karl May, die beiden Kulechi. Bekanntlich gibt es in Ägypten kein anderes Trinkwasser als dasjenige, welches man aus dem Nile schöpft. Es ist so lau, dass man es vor dem Genusse abkühlen muss. Dies geschieht dadurch, dass man es in poröse Tongefäße füllt, durch deren Wände es langsam sickert. Die dadurch hervorgerufene Verdunstung bewirkt, dass es bedeutend frischer und also auch wohlschmeckender wird. Diese Gefäße, welche entweder Krug- oder Flaschenform besitzen, werden in der Gegend von Kene und Balas aus echtem thebaischem Tone gefertigt und nach dem letzten Orte Balassi genannt. Eine minderwertige Sorte kommt aus Semenut in Unterägypten und wird von betrügerischen Händlern zuweilen als echte Balassi verkauft. Wer mit solchen Tongefäßen handelt, wird nach dem arabischen Worte Kulle, welches Wasserkrug bedeutet, Kulechi genannt. Kene und Balas verschiffen jährlich Hunderttausende von Krügen, welche zuweilen auf Nilschiffe verladen werden, meist aber in Form von Flößen nach ihrem Bestimmungsorte gehen. Man fertigt zu diesem Zwecke aus Palmfaserstricken ein Netz, in dessen Maschen die Krüge befestigt werden. Sind mehrere Lagen übereinander geordnet, so fassen zwar die unteren Wasser, die oberen aber bleiben leer, sodass das Floß unmöglich sinken kann. Darüber werden Stangen gelegt und Matten gebreitet, um ein festes Deck zu gewinnen. Zuweilen bringt man sogar einen Mast mit Rahe und dreieckigem Segel an, um den Wind, falls er günstig weht, benutzen zu können. Um beweisen zu können, dass ihre Ware eine echte ist und nicht etwa aus Semenut stammt, lassen sich die Händler, bevor sie Kene oder Balas mit ihrem Floße verlassen, gewöhnlich von dem dortigen Sheikh el-Belet, dem Ortsvorsteher, eine schriftliche Bescheinigung darüber geben, dass sie wirklich hier gewesen sind. Ob dies aber dem kaufenden Publikum hinreichende Sicherheit bietet, mag eine Geschichte zeigen, welche sich zur Zeit des noch heute in lebhaftem Andenken stehenden Mustafa Effendi ereignete. Dieser Beamte, ein geborener Kurde, war Muhtesib in Kairo. Ein Wort, welches man am besten mit Marktmeister übersetzt. Ein Muhtesib hat die Läden zu revidieren und die Händler zu beaufsichtigen, damit jeder Käufer das richtige Maß und Gewicht erhalte und die Ware nicht höher als zu dem vorgeschriebenen oder gebräuchlichen Preise zu bezahlen habe. Bei der bekannten Bestechlichkeit orientalischer Beamten ist dieses Amt meist nur vorhanden, um den Träger desselben reich zu machen. Mustafa Effendi aber machte eine rühmenswerte Ausnahme. Er erfüllte seine Pflicht mit großer, oft allzu großer Strenge und hätte gewiss jeden Versuch, ihn zu bestechen, auf das Härteste bestraft. Er durchwanderte vom Morgen bis zum Abend die Gassen und Plätze der Stadt, durchkroch alle Läden und Winkel und zeigte dabei einen Blick, dessen Schärfe nicht das Geringste zu entgehen vermochte. Nie war er allein. Es folgten ihm stets mehrere Polizisten, welche diejenigen Gegenstände trugen, deren er zur Ausübung seines Amtes bedurfte. Das war eine Waage, ein Hohl- und Längenmaß und, mit Respekt sei es gesagt, ein vollständiger Apparat zur Applikation der Bastonnade. Mustafa Effendi hatte nämlich nicht nur die Pflicht, die Sünden der Verkäufer zu entdecken, sondern er besaß auch das Recht, dieselben augenblicklich zu bestrafen. Dabei war die Bastonnade nicht etwa sein einziges Züchtigungsmittel. Oh nein, er hatte sich vielmehr durch das Auffinden der verschiedensten und meist originellsten Bestrafungsarten geradezu berühmt gemacht. Seine beiden Haupteigenschaften waren eine echt kurdische Unerbittlichkeit und eine Schlauheit, mit welcher er den größten Pfiffikus endlich doch einmal besiegte. Ein solcher Pfiffikus war Sadok Omar, der Kulechi. Die Wasserkrüge, welche er verkaufte, trugen alle das Zeichen der echten Balassi. Es war erwiesen, dass er sie aus Balas holte. Er vermochte die Zeugnisse des dortigen Sheikh el-Belet vorzuzeigen. Und doch war der Muhtesib überzeugt, dass diese Krüge nicht aus Balas, sondern aus Semenut stammten. Der Ton, welchen sie beim Klopfen von sich gaben, war nicht derjenige der echten Balassi. Aber dies reichte nicht aus, Sadok Omar des Betruges zu überführen. Neben diesem Händler wohnte ein anderer Kuletschi, Selim Ben Nuba genannt, weil er ein dunkelfarbiger Nubier war. Aus der fernen Heimat nach Kairo gekommen, war er mehrere Jahre Diener bei einem fränkischen Konsul gewesen und hatte sich so viel erspart, dass er einen Balassi-Handel beginnen konnte. Da er ehrlich war, brachte er es nicht zu dem Gewinne seines Nachbars Sadok Omar, welcher seine billige, unechte Ware zu dem hohen Preise der echten verkaufte und sich dennoch außerordentlich darüber ärgerte, in dem Nubier einen so nahe wohnenden Konkurrenten bekommen zu haben. Er hasste den Letzteren und tat sein Möglichstes, ihm Schaden zu bereiten und ihn geschäftlich zu ruinieren. Dies wollte ihm aber nicht gelingen, denn Selim Ben Nuba war infolge seiner Ehrlichkeit ein Liebling des Muchtesib, der ihn zwar nicht begünstigte, aber doch mit offenen Augen über ihn wachte. Dies erschütterte Sadok Omars Geduld in der Weise, dass er beschloss, seinen Zweck durch einen Handstreich zu erreichen. Er pflegte nämlich seine Krüge in Semenut zu kaufen und in dem Ballastraume eines Sandals, eines Nilschiffes, hinauf nach Balas zu bringen. Dort wurden sie des Nachts ausgeladen und zu einem Floße verbunden, um nach Kairo gebracht zu werden. Da ihnen das Zeichen der echten Balassi eingedrückt war und der Sheikh al-Belet die Bescheinigung darüber, dass Sadok Omar hier gewesen sei, nicht verweigern konnte, so hatte der Letztere niemals des Betruges überführt werden können. Neben diesem Geschäft betrieb Sadok Omar noch ein anderes, nicht minder verwerfliches, die Schmuggelei. So oft er in Semenut unechte Krüge verlud, versteckte er in die untersten derselben allerhand abendländische Artikel, welche in Damiat heimlich an das Land gekommen waren und von ihm mit nach Balas genommen wurden, wo er gegen hohen Gewinn sofortigen Absatz fand. Infolge dieses Gewinnes hatte er es so weit gebracht, Besitzer des Sandals zu werden, während der Reis, der Kapitän desselben, offiziell als der Eigentümer des Schiffes galt. Jetzt nun hatte Sadok Omar den Plan, unechte Krüge, welche auch das Zeichen der Unechten trugen, zu kaufen und sie Selim Ben Nuba in die Hände zu spielen. Er hatte erfahren, dass dieser im nächsten Monate nach Balas gehen wolle, um ein Balassi-Floß zu holen, und das gab ihm die Gelegenheit, sein Vorhaben auszuführen. Er ging also nach dem Hafen von Bulak, um den Befehl zu erteilen, dass man dem Sandal segelfertig machen solle. Eben als er auf dem Kleindeck des Schiffes stand und mit dem Reis sprach, kam der Muchtesib Mustafa Effendi mit 4 Polizisten über die nahe Brücke gegangen. Er sah den Kuletschi, blieb stehen und sagte zu einem der Polizisten: »Siehst du Sadok dort auf dem Sandal? Diesem Spitzbuben war noch niemals beizukommen. Was mag er auf dem Schiffe wollen? Du bist klug, eile heim, kleide dich wie ein Matrose an und begib dich dann zum Rais des Schiffes, um ihm deine Dienste anzubieten. Vielleicht gelingt es dir zu erfahren, welche Absicht diesen Sadok Omar nach dem Hafen getrieben hat.« Das war am Nachmittage. Abends kam der Polizist zu seinem Gebieter, um ihm zu melden: »Effendi, ich muss mit nach Semenut. Gib mir die Erlaubnis dazu, wenn du den Kuletschi fangen willst.« »Alles, alles erlaube ich dir, falls du ihn nur fängst«, antwortete der Muchtesib schnell. »Was hast du erfahren?« »Sadok Omar geht nach Semenut, um Töpfe zu kaufen. Der Rais brauchte einen Matrosen und hat mich angeworben. Darf ich mit, so werde ich jedenfalls vieles erfahren, was uns bisher verborgen blieb.« »Natürlich musst du mit, ganz natürlich. Ich danke Allah für die Aussicht, diesen listigen Schakal endlich einmal fangen zu können. Wehe ihm, wenn er mir in die Hände läuft, er soll die Scherben aller seiner Töpfe schmecken.« Der Polizist wurde mit den nötigen Verhaltungsmaßregeln ausgerüstet und verließ am Morgen mit dem Sandal Bolak den Hafen von Kairo. Sadok Omar, der Kulechi, befand sich auch an Bord. Er hatte seinen Laden unter der Aufsicht eines Gehilfen gestellt. Von da an wartete Mustafa Effendi mit großem Verlangen auf die Rückkehr seines Untergebenen. Diese erfolgte nach ungefähr 3 Wochen. Er meldete, dass in Semenut über 500 große Tonkrüge in den Raum geschafft worden seien. Bei dieser Arbeit war er nicht mit beschäftigt gewesen. Und so wusste er nicht, dass eine bedeutende Anzahl dieser Krüge mit ausländischen, unverzollten Artikeln angefüllt wurden. Den übrigen Platz hatte man zum Transporte gewöhnlicher Waren, welche noch heute in Kairo ausgeladen werden sollten, benutzt. Morgen früh sollte der Sandal dann flussabwärts nach Balas segeln. Mit den unechten Töpfen nach Balas? Meinte der Effendi. Hier liegt der Punkt, an welchem Sadok Omar zu fassen sein wird. Und zwar werde ich selbst ihn bei dem Schopfe nehmen. Ich fahre schon heute mit einem Regierungsnocker, einem kleinen Schnellsegler, voran, um den Sandal in Balas zu beobachten und abzufangen. Du segelst natürlich mit dem Kulechi. Ich verkleide mich und lege die Tracht eines Fela an. Dennoch wirst du mich leicht finden, denn der Ort ist klein und ich werde danach trachten, dir heimlich zu begegnen. Es bedurfte nur eines Befehls von Mustafa Effendi, so stand der Nocker ihm zur Verfügung. Als er sich nach einigen Stunden nach dem Hafen begab, um an Bord zu gehen, sah er Selim Benuba, den armen, ehrlichen Kulechi, welcher suchend längs des Ufers ging. »Was willst du hier finden, mein Sohn?« fragte der sonst so grimmige Mann freundlich. »Erwartest du neue Ware?« »Nein, oh, Effendina«, antwortete der Gefragte mit einer tiefen Verneigung, »ich suche ein Schiff, mit welchem ich morgen nach Balas gehen kann, um Krüge einzukaufen.« »Du darfst mit mir fahren, und zwar ohne zu bezahlen. Eile heim, dein Haus zu bestellen. In einer Stunde segelt der Nocker, welchen du da vor uns liegen siehst, ab. Aber sei verschwiegen. Niemand darf wissen, dass wir beieinander sind und welches Ziel wir haben.« Das war eine Ehre, welche der Nubier wohl zu schätzen wusste. Er ging schnell nach seiner Wohnung, um sich zur Reise vorzubereiten, und trachtete dann, möglichst unbeobachtet an Bord zu kommen. Kurze Zeit später entfaltete der Nocker seine beiden Segel und richtete den scharfen Bug gegen die gelben Wasser des Nils, um nach mehrtägiger Fahrt in Kene anzulegen. Dort sollte er vor Anker bleiben, um nicht in Balas gesehen zu werden. Mustafa Effendi hatte einen weißen Haik angelegt, dessen Kapuze er über den Kopf zog. Er stieg mit Selim Benuba aus, um sich über den Nil nach Balas rudern zu lassen, wo er sich, da man ihn nicht kannte, für einen Verwandten Selims ausgab. Dieser Letztere kaufte über 500 echte Balassi und dazu die billigen Palmfasernetze, welche zur Herstellung des Floßes nötig waren. Diese Ausgabe verschlang die ganze Barschaft, welche er besaß. Er wollte das Floß, welches auf die einfachste Weise hergerichtet wurde, wie gewöhnlich ganz allein nach Kairo steuern. Doch kaufte der Effendi ihm Matten zur Bedeckung der Krüge und sogar einen Mast mit dem gebräuchlichen Seil und Segelwerke. Noch während Selim Benuba mit Hilfe einiger Felas an der Zusammensetzung des Floßes arbeitete, kam der Sandal seines Nachbars an und legte sich ganz in der Nähe vor Anker. Dennoch würdigte Sadok Omar den Nubier keines Grußes und scheinbar selbst nicht einmal eines Blickes. Er war übrigens fast reich gekleidet, während Selim der herrschenden Hitze halber und auch aus Sparsamkeitsrücksichten nur den hier gebräuchlichen Lendenschurz trug. Der Effendi hatte sich am hohen Ufer ganz einsam unter einen Akazienstrauch gelegt, von welchem aus er alles leicht und gut beobachten konnte. Sadok Omar verließ das Schiff, um mit seinem hiesigen Geschäftsfreunde über den Preis und die Übergabe der Schmuggelware zu verhandeln. Die Bemannung des Sandals ging auch von Bord, um ein Kaffeehaus aufzusuchen. Der als Matrose verkleidete Polizist sonderte sich von ihnen ab, denn er hatte seinen Effendi bemerkt, mit dem er sprechen musste. Er stieg zu ihm hinauf und meldete: »Herr, ich habe nun alles erfahren, mehr, weit mehr, als ich erwarten konnte. Ich schmeichelte mich bei Sadok Omar ein und er hat mir sein Vertrauen geschenkt, weil er mich für einen ebensolchen Menschen hält, wie er selbst einer ist. Er hat mich als Harabi, als Schmuggler in seinen Dienst genommen.« »Als Harabi?« fuhr der Muchtesib auf. »Er schmuggelt sogar?« »Ja, er hat viele Krüge voll zollpflichtiger Waren an Bord und ich soll heute Abend beim Ausladen derselben helfen. Wenn wir damit fertig sind, werden die Flöße umgewechselt.« »Die Flöße? Welche?« »Wir haben unechte Krüge auf dem Schiffe. Selim Ben Nuba aber hat echte gekauft. Unsere Krüge sind von derselben Größe wie die seinigen. Wir können also ein Floß bauen, welches ganz genau dem seinigen gleicht. Dann schaffen wir in der Dunkelheit seine Matten, seinen Mast und sein Segel auf unser Floß und hängen dieses an diejenige Uferstelle, an welcher jetzt sein Floß angebunden ist. Er wird nichts bemerken und mit den unechten Krügen nach Kairo fahren. Er kann erst dort den Umtausch erfahren und hat nur die Wahl, die Krüge entweder als Balassi oder ehrlich als unechte zu verkaufen.« »Im ersteren Falle zeigt ihn Sadok Omar bei dir an. Und in letzterem hat er einen Verlust, an welchem Falle er zugrunde gehen muss. In beiden Fällen ist er verloren.« Da sprang Mustafa Effendi vom Boden auf, ballte beide Fäuste und rief ergrimmt: »Wallahi Muchal, bei Gott, das ist entsetzlich. Kann es solche Menschen geben? Dieser ehrliche Nuba soll betrogen, er soll zum Verbrecher gestempelt werden. Und meiner will man sich bedienen, ihn zu vernichten. Vorher aber will ich ein Wort mit dem Bösewicht sprechen. Und was für ein Wort! Er dünkt sich seiner Sache sicher, denn er weiß, dass wegen der Gefahr der Augenentzündung am Nil kein Mensch im Freien schläft. Darum meint er, dass Selim Ben Nuba sich während der Nacht nicht auf seinem Floße befinde und dieses also unbewacht sein wird. Aber er soll sich irren. Wann will er von hier abfahren?« »Mit dem echten Floße morgen früh, nachdem er die Bescheinigung erhalten hat, dass er hier gewesen ist. Der Sandal aber geht schon vorher nach Kairo zurück.« »Gut. Um ihn desto strenger bestrafen zu können, lasse ich ihm Zeit, sein Vorhaben vollständig auszuführen. Dann aber ist er mir verfallen. Du wirst ihn bedienen, bis alles beendet ist. Jetzt kannst du gehen. Man soll uns nicht länger beieinander sehen.« Selim Ben Nuba hatte sein Floß bis zum Anbruch des Abends fertiggebracht. Dann begab er sich in die Hütte eines Fela, der ihm geholfen hatte, um dort zu schlafen. Einige Zeit später entwickelte sich am Wasser ein geheimnisvolles, aber lebhaftes Treiben. Krüge und Netze wurden aus dem Schiffe an das Ufer gebracht, um dann zu einem Floße vereinigt zu werden, welches mit demjenigen des Nubiers vertauscht wurde. Dann mussten alle Matrosen sich in den Sandal zum Schlaf begeben. Nur zwei durften wach bleiben, nämlich der verkappte Polizist und noch einer, dem Sadok Omar sein Vertrauen schenkte. Diese beiden mussten die Schmuggelwaren in Tücher binden und zu dem Tatschir, dem Kaufmann, tragen, für welchen sie bestimmt waren. Dann wurden auch sie auf das Schiff geschickt, denn sie sollten nicht zugegen sein, wenn Sadok Omar das Geld in Empfang nahm. Es war ein erschreckliches Sümmchen, welches ihm in ägyptischen goldenen Pfunden ausgezahlt wurde. Er steckte sie in einen Lederbeutel, verabschiedete sich von seinem Geschäftsfreunde und kehrte nun auch nach dem Flusse zurück. Bevor er den Sandal bestieg, ging er auf das Floß, dessen echte Krüge er gegen seine unechten umgetauscht hatte, hob an einer Stelle die Decken und Matten empor, und versteckte den Beutel mit dem Golde in den darunter befindlichen Krug, wobei er murmelte: »Das ist heimlich verdientes Geld und muss auch heimlich aufbewahrt werden. Man weiß nicht, was geschehen kann. Allah allein ist allwissend.« Nun erst begab er sich auf das Schiff, um unter dem Hinterdeck desselben sich schlafen zu legen. Als er erwachte, war die Zeit der Morgenröte nahe. Er musste den Sandal verlassen, da dieser bald absegeln sollte, während er auf dem Floße, wo, wie schon erwähnt, sein Geld versteckt war, nachfolgen wollte. Schon setzte er den Fuß auf das Landungsbrett, als er draußen vor demselben mehrere bewaffnete Männer stehen sah, deren einer ihm zurief: »Schon wach, Kuletschi? Hat dich das böse Gewissen aufgeweckt? Das ist mir lieb, da ich mit dir zu sprechen habe.« Der Sprecher kam, gefolgt von den anderen, über das Brett gegangen. Sadok Omar stand schon im Begriff, eine zornige Antwort zu geben. Da erkannte er im Näherkommen das Gesicht des Mannes und rief erschrocken aus: »Allah Kerim, das ist ja Mustafa Effendi, der Muchtesib von Kahira.« »Ja, der bin ich«, donnerte ihm der Genannte an. »Du hast deine Rolle ausgespielt, du Schmuggler und Betrüger.« »Schmuggler? Betrüger? Effendi, wer hat mich bei dir verleumdet? Wer ist's gewesen, der...« »Schweig«, unterbrach ihn der Beamte. »Sage mir, wem dieses Schiff gehört. Aber lüge nicht, sonst lasse ich dich zur Chehenna fahren. Es ist dein Eigentum?« »Ja, es gehört mir«, stammelte der eingeschüchterte Kuletschi. »Nein, es gehört nicht dir, sondern dem Kredive, für den ich es hiermit in Besitz nehme, da es Schmuggelwaren enthalten hat. Und wem gehört das Floß hier nebenan?« »Auch mir.« »Nein, sondern dem ehrlichen Selim Ben Nuba, der hier hinter mir steht. Sein sind die echten Krüge, welche du umgetauscht hast. Dir gehört das zweite Floß mit den Krügen aus Semenut, deren Scherben du schmecken wirst, wie ich mir vorgenommen habe.« Sadok Omar wollte leugnen. Da rief der Effendi den Polizisten auf, welcher alles erzählte. Gegen einen solchen Zeugen war nicht aufzukommen. Der Kuletschi sah sich gezwungen, ein Geständnis abzulegen, zumal seine eigenen Leute, um nicht selbst bestraft zu werden, gegen ihn aussagten. Die Folge davon war der eigentümlichen Individualität des Effendi angemessen, eine außerordentlich drastische. Über das Schiff bestimmte er, dass es bis zur tatsächlichen Besitzergreifung hier liegen zu bleiben habe. Dann begab er sich mit allen aus dem Schlafe geweckten Bewohnern des Ortes zu dem Geschäftsfreunde, um ihn gefangen nach Kene zu liefern und die gepaschten Waren zu konfiszieren. Darauf verkündete er den Leuten mit lauter Stimme: »Hört, ihr Männer von Ballas, dieser Sadok Omar hat schlechte Krüge aus Semenut hierher gebracht, um sie als echte Ballassi zu verkaufen und den Ruhm eures Gewerbes zu schänden. Ich habe geschworen, dass er die Scherben seiner Krüge schmecken soll. Ich befehle also, man binde ihn an einen Baum, man nehme sein Floß auseinander und werfe ihm die Krüge einen nach dem anderen an den Leib, bis sie in Scherben zerbrechen. Ich bin Mustafa Effendi, der Muchtesib von Kahira, und wer mir nicht gehorcht, bekommt die Bastonade.« Es lässt sich denken, dass die Leute nicht länger zögerten, denjenigen zu bestrafen, der ihren industriellen Ruf in dieser Weise gefährdet hatte. Die Krüge aus Semenut wurden ihm vom ersten bis zum letzten förmlich auf dem Leib zerschlagen. Wirkliche Tatsache. Und groß war dabei der Jubel dieser allerdings ungebildeten Menschen. Als diese Exekution vorüber war, erklärte der Effendi, dass er nun seines Amtes gewaltet habe und nach Kene aufzubrechen gedenke. Man bestieg das Floß, welches aus den echten Krügen bestand. Sadok Omar wankte mit halb zerschlagenem Leibe hinterher. Ihn erwartete in Kairo eine noch viel härtere Strafe. Als die Leute von Balas sahen, dass das Floß abgehen solle, kamen mehrere von ihnen, welche auch nach Kene wollten, und baten, sie umsonst mitzunehmen. Der Effendi befand sich in guter Stimmung und erteilte ihnen die Erlaubnis. Somit könnte unsere Erzählung schließen, wenn derselben nicht ein Nachspiel gefolgt wäre, welches zu berichten nicht vergessen werden darf. Einige Zeit später kam der Effendi mit seinen 4 Polizisten wieder durch die betreffende Gasse von Kairo. Der Laden Sadok Omars war zwar offen, aber leer. Der Inhaber war für mehrere Jahre eingesperrt worden. Daneben aber stand Selim ben Nuba vor dem Seinigen. Als er den Effendi auf sich zukommen sah, lud er ihn höflich zu sich ein, bot ihm die unvermeidliche Pfeife und die ebenso notwendige Kaffeetasse und sagte dann: »Effendi, das Herz ist mir schwer. Ich muss es erleichtern, indem ich dir ein Geständnis mache. Ich habe in einem meiner Krüge Geld, viel Geld gefunden und weiß nicht...« »Still«, fiel ihm der Effendi lächelnd in die Rede. »Sadok Omar hat beim Verhöre davon gesprochen. Er hat nichts zu fordern. Und der Khedive hat die Waren erhalten. Was in deinen Krügen steckt, ist dein Eigentum. Sadok Omar wollte dich verderben. Dieses Geld aber wird das Gegenteil bewirken. Wende es gut an und bleib ehrlich wie bisher. Dann wird Allah dich stets so behüten, wie er dich in Balas behütet hat.«